Ich habe zwei Fragen an euch zum Einstieg. Zwei Fragen, die vordergründig überhaupt nicht zusammenpassen. Aber vielleicht kommen wir im Laufe der Predigt auf den Zusammenhang. Erste Frage hängt stark mit dem ersten Gebetsanliegen zusammen, das wir in der Gruppe hatten. Wir nehmen das Wunder, ihr dürft das mit der Hand aufheben bezeugen, müsst nicht. Aber wer von euch ist schon mal in einem Punkt in seinem Leben, wo er sich gefragt hat, was ist eigentlich meine Berufung? Wo ist mein Platz, Gott? Wo möchtest du mich brauchen? Gibt es Leute unter euch, die das schon mal so hatten, die Frage? Das ist erwartungsgemäß, die meisten haben gerufen. Wir kommen später auf das zurück. Zweite Frage. Es ist eine Schätzfrage, die ihr einfach mal für euch überlegen könnt, da müsst ihr jetzt noch keine Antwort geben. Wer eine Bibel da hat, nimmt doch die mal schnell führen. Wenn ihr die Apostelgeschichte aufschlägt, Apostelgeschichte 9, das ist das Berufungserlebnis von Paulus vor Damaskus. Und dann blättert ihr dahinter, das sind bei mir 3 Seiten, dann kommt der Kapitel 13, wo der Paulus auf die erste Missionsreise geschickt wird. Was schätzt ihr, wie viel ist die Zeitspanne, die zwischen Berufung von Paulus und erster Missionsreise von Paulus liegt? Wie viele Tage, Wochen, Monate oder Jahre sind das echt gewesen? Gib einfach mal so rein die Frage, wir werden später auf die Frage zurückkommen. Auch wenn wir jetzt in der Apostelgeschichte gewesen sind, wir steigen heute ein in den Schluss vom Römerbrief. Das heisst, wir sind bei Römer Kapitel 15, beim Vers 14. Das ist 1,5 Kapitel, bevor der Römerbrief nachher fertig ist. Also es ist ein sehr ausgedehnter Schluss, den der Paulus da macht. Ich weiss aber noch nicht, wie viel dass wir wirklich noch miteinander werden behandeln von dem Schluss, weil vieles sind Grußworte. Wir schauen mal, wie es nachher noch weitergeht. Aber wir steigen heute ein in den Schluss vom Römerbrief und lesen wir doch einfach mal die Verse, die heute im Mittelpunkt stehen, Römer 15, Römer Kapitel 15, Verse 14 bis 24. Ich weiß aber selbst sehr wohl von euch, meine Brüder und Schwestern, dass auch ihr selber voll Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, so dass ihr euch untereinander ermahnen könnt. Ich habe euch aber zum Teil sehr kühn geschrieben, um euch zu erinnern, Kraft der Gnade, die mir von Gott gegeben ist, so dass ich ein Diener Christi Jesu unter den Heiden bin, der mit dem Evangelium Gottes wie ein Priester dient, auf dass die Heiden ein Opfer werden, das Gott wohlgefällig ist, geheiligt durch den Heiligen Geist. Darum kann ich mich rühmen in Christus Jesus, dass ich Gott diene. Denn ich werde nicht wagen, etwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen durch Wort und Werk, in der Kraft von Zeichen und Wundern und in der Kraft des Geistes Gottes. So habe ich von Jerusalem aus ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium Christi voll ausgerichtet. Dabei setze ich meine Ehre darein, das Evangelium zu predigen, wo Christi Name noch nicht genannt wurde, damit ich nicht auf einen fremden Grund baue, sondern wie geschrieben steht, denen nichts von ihm verkündigt worden ist, die sollen sehen und die nichts gehört haben, sollen verstehen. Das ist auch der Grund, warum ich so viele Male daran gehindert worden bin, zu euch zu kommen. Nun aber habe ich keine Aufgabe mehr in diesen Ländern. Seit vielen Jahren habe ich aber das Verlangen, zu euch zu kommen, wenn ich nach Spanien reise. Denn ich hoffe, dass ich bei euch durchreisen und euch sehen kann und von euch dorthin weitergeleitet werde, doch so, dass ich mich zuvor ein wenig an euch erquicke. Und wenn es auch jetzt beim Lesen von dem Text so gegangen ist und ihr denkt, oh, irgendwo schwierige Verse, wenn ihr gemerkt habt, dass ihr die Hälfte der Zeit abgehängt habt oder nicht verstanden habt, was der Paulus jetzt mit dem sagen will, was wollte ich denn Benni da dazu predigen? Dann ist es euch ganz ähnlich gegangen wie mir, als ich den Text gelesen habe. Und so ist man mit dem ganzen Schluss vom Römerbrief gegangen und hat gedacht, wollte ich überhaupt noch mal zu dem predigen? bin nachher in Austausch gegangen mit meinem lieben Bruder David und habe ihn gefragt, du, was hast du das Gefühl, was könnte da sein? Und im Austausch miteinander habe ich gemerkt, das ist eigentlich ein fantastischer Text, aber man muss das irgendwo zuerst heben. Und ich hoffe, dass ich mit euch jetzt ein paar Sachen aus dem Text herausheben kann, die nicht nur mich anfangen haben zu begeistern, sondern die werden nachklingen in eurem Leben unter dem ganzen Stichwort Berufung und Hingabe. Berufung und Hingabe. So ein erster Punkt, der mich irgendwo anfangen hat ermutigen, anfangen begeistern, ist der Vers 14, wie der Paulus dort einsteigt. Wir kommen ja jetzt gerade aus einem Abschnitt aus, das ganze Kapitel 14 und der Anfang vom 15, wo er Trömer in eine Ermahnung hineingenommen hat, wie sie miteinander umgehen. Die, die schwach sind im Glauben, die stark sind im Glauben, die verschiedene Frömmigkeitsstile haben. Und auf die Ermahnung aber kommt er jetzt und sagt, eigentlich wärt ihr selber fähig, den Konflikt zu lösen. Mich bräuchte es gar nicht dazu. Er gibt so drei Stichworte drin, warum er dieser Überzeugung ist. Zum einen stellt er fest und sagt, ihr seid voller Güte. Güte ist ein Wort, das man unterschiedlich nuancieren kann, also unterschiedliche Aspekte betonen kann. In diesem Zusammenhang meint das, ihr seid fähig, das Gute und das Richtige zu tun. Ihr seid voller Güte. Ist natürlich ein Geschenk durch den Heiligen Geist, der in ihnen wohnt, aber ihr als Christen seid fähig, das Gute und das Richtige zu tun. Ein zweites, das er feststellt, ihr seid erfüllt mit aller Erkenntnis. Und damit ist jetzt nicht gemeint, dass ihr von A bis Z sämtliche biblische Inhalte verstanden habt. Erkenntnis ist Stückwerk, sagt er an einem anderen Ort. Aber das Zentrum habt ihr erkannt. Alles oder das Relevanteste, das, was wichtig ist, das habt ihr verstanden. Und zwar die Mission Gottes. Ihr habt verstanden, dass Gott seinen Messias, seinen Sohn, gesendet hat, damit wer an ihn glaubt, das Heil darf erlangen. Das habt ihr erkannt, das ist das Zentrum, das ist das Relevanteste, was ihr müsst wissen. Und wenn die zwei Punkte da sind, beschenkt mit dieser Güte, ihr seid voller Güte, und der Kenntnis vom Evangelium, kommt das zum dritten Punkt, sodass ihr euch untereinander ermahnen könnt. Manchmal ist Ermahnung wichtig. Wo Christen voller Güte sind und verstanden haben, was das Zentrum ist, dass es um Jesus und das Evangelium geht, können sie auch in der richtigen Art und Weise einander mahnen, wenn mal einer oder ein paar auf einen komischen Weg kommen. Er spricht ihnen zu und sagt, liebe Römer, ihr wäret selber fähig, das Problem zu lösen. Ihr seid als Gemeinde gut aufgestellt. Das ist etwas, was Paulus nicht jeder Gemeinde gesagt hat. Wenn wir an den Korintherbrief denken, dort ist er noch härter eingefahren. Die haben sich verstrickt in gewissen Themen. Dort hat er apostolisch eingreifen, der Paulus, und hat sehr scharf mit ihnen geredet. Aber die Römer offensichtlich sind sehr gut aufgestellt. Und mich hat das ermutigt, im Grundsatz, wenn Menschen da sind und sich auf Gott ausrichten, sich von Gott prägen lassen und beschenken lassen, führt das zu einer Gemeinde, die eine gute Grundausrichtung hat. Wo Probleme selber bewältigen kann. Es braucht nicht einen Apostel, der von außen kommt und jetzt dafür Korrektur sorgt. Finde ich einen ermutigenden Gedanken, Gott hat es gut eingerichtet. Ich habe mich nachher gefragt, wo stehen wir recht als Gemeinde? Ich bin nicht zu einer Antwort gekommen. Aber für mich ist die Ermutigung zurückgeblieben. Wenn wir uns auf Jesus ausrichten, wenn wir das Zentrum, die Erkenntnis von Gott und seinem Messias, den er geschickt hat, vor Augen behalten. Wenn wir uns erfüllen lassen mit dieser Güte Gottes im Heiligen Geist, dann sind wir gut ausgerichtet. Dann kommen wir auf einen guten Weg. Das war für mich ein Aufsteller. Vom Text her wirft das jetzt aber eine Frage auf. Und der Paulus ist sich dieser Frage natürlich sehr bewusst. Wenn er den Römern so eine theologische, geistliche und seelsorgerliche Kompetenz zuhebt, warum schreibt er denn den Brief? Warum ermahnt er sie überhaupt? Zum einen sind sie ja gut aufgestellt und zum anderen ist das nicht einmal eine Gemeinde, die Paulus gegründet hat. Das ist eine Gemeinde, die Paulus gar keine Beziehung hat zu einer. Warum mischt er sich jetzt in das Gemeindeleben ein? Und das ist der Grund, warum jetzt die Verse entstehen, Verse 15 und folgende, dass er den Römern erklärt, warum er ihnen eigentlich geschrieben hat. Und erstaunlich ist ja, für das, dass eigentlich unklar ist in dem Moment, warum er den Brief geschrieben hat. Das ist einer der wichtigsten und grössten Briefe geworden von Paulus, wo uns überliefert ist. Der Paulus erklärt ihnen und sagt, zum einen bin ich Apostel. Er weist damit darauf an, dass er als Apostel ganz grundsätzlich die Aufgabe hat und das Recht hat, in Gemeinden hineinzureden. Das ist seine Aufgabe und darum nimmt er die Aufgabe auch wahr. Darum hat er nicht nur sein eigentliches Anliegen, das sich jetzt langsam herauskristallisiert, geschrieben, sondern er ist viel umfassender geworden. Und wie ich gesagt habe, ist eines der bedeutendsten neutestamentlichen Werke dadurch entstanden. Er sieht, und jetzt geht es stark um die Berufung von Paulus, auf das legt er jetzt einen sehr grossen Wert. Er sieht seinen persönlichen Auftrag als Apostel darin, Heiden für Christus zu gewinnen. Also nicht grundsätzlich Menschen, sondern Heiden, Völker, Nationen, die nicht zum jüdischen Volk gehören. Das sieht er als seinen Auftrag. Menschen, die noch nichts von Gott gehört haben. Das ist sein Kernauftrag. Und er vergleicht den Auftrag, und das macht es eben wieder ein bisschen schwieriger in diesem Text, er vergleicht das mit dem alttestamentlichen Priesterdienst. Er stellt sich als Priester an, der einen heiligen Dienst für Gott tut. Er bringt das Opfer dar. Und das Opfer sind letztendlich die Heiden, die Ja zu Gott sagen. Die Heiden, die sich heiligen lassen. Ich will auf das Bild nicht viel näher eingehen, aber ich will einen Punkt herausstellen. Stellt euch vor, wie das in den Ohren der Juden, die dort in Rom waren, tönt hat. Ich bringe die Heiden als Opfer dar. Vom Alten Testament her, wer hat in die inneren Tempelhöfe dürfen? Das waren die Juden. Heiden, es hat einen Vorhof der Heiden gegeben und dort war die Endstation. Rundum sind nachher Schilder gestanden, da darfst du nicht weitergehen als Heide. Also ein Heide, der in den inneren Vorhof geht, wo sogar zum Altar geht. Ein Heid, wo ja per se unrein ist, wo sogar als Opfer auf dem Altar ist, das geht überhaupt nicht. Und der Paulus nimmt das als Beschreib für seinen Auftrag. Und er macht damit klar, es ist eine neue Zeit abgebrochen. Alle Menschen, Juden und Heiden, werden geheiligt durch den Heiligen Geist. Wie formuliert es da? Der mit dem Evangelium Gottes wie ein Priester dient, auf das die Heiden ein Opfer werden, das Gott wohlgefällig ist, geheiligt durch den Heiligen Geist. Es ist ein Thema, das sich schon durch den ganzen Römerbrief durchgezogen hat und er lässt es auch nochmal anklingen. Wir stehen alle gemeinsam vor Gott. Sowohl Juden wie auch Heiden sind geheiligt. Das ist das neue Zeitalter der Gemeinde. Das ist das neue Testament. Und das ist an Paulus sein Auftrag als Heidenapostel. Das ist sein Antrieb, das ist seine Berufung, für das lebt er. Ein paar Verse später begründet er das mit einem Zitat aus dem Jesaja, Vers 21. Denen nichts von ihm verkündigt worden ist, die sollen sehen, und die nichts gehört haben, sollen verstehen. Das ist der Auftrag von Paulus. Und es ist ein Auftrag, wo er ganz klar betont, den Auftrag habe ich mir nicht selber gesucht. Das ist ein Auftrag, den Gott mir gegeben hat und das behaupte ich nicht nur, sagt er, sondern Gott hat das bestätigt durch Zeichen und Wunder. In Wort und Werk, sagt er, habe ich verkündigt, habe ich meine Aufgabe gemacht, habe ich die Berufung gelebt, in Hingabe habe ich es gelebt und Gott hat das Seine dazu getan mit Zeichen und Wunder. Also wenn wir das kurz zusammenziehen, der Paulus macht fest, ich bin berufen zum Apostel, ich darf euch schreiben, per se, ich brauche gar keine Beziehung zu euch. Das ist nicht im Sinn von überheblich, ich, der Paulus, ich darf, sondern er versucht jetzt darzulegen, was eigentlich seine Berufung ist. Und darum führt er nachher weiter aus, ich bin Heidenapostel, ich bin zu denen geschickt, die noch nichts von Gott gehört haben. Und wie hat er den Auftrag wahrgenommen? Indem er sich ganz und gar dem Gott angegeben hat. Es ist eigentlich das, was er in Kapitel 12, im ersten Vers, alle Christen dazu aufruft und sagt, gebt euch als ein lebendiges und Gott wohlgefälliges Opfer an. In Wort und Werk hat er den Auftrag wahrgenommen und ist von Gott bestätigt worden. Und sein Wirkungsraum, sagt er, der war von Jerusalem, da unten von Jerusalem ausgehend, bis Illyrien, das ist da oben. Ich habe euch bewusst einmal die Karte von der dritten Missionsreise mitgebracht. Dritte und zweite Missionsreise haben etwa die ähnliche Ausdehnung. Und wenn ihr eure Bibel mit diesen Karten schon mal studiert habt, dann werdet ihr wissen, alles, was wir von Paulus wissen aus der Apostelgeschichte, spielt sich in diesem Raum ab. Erste Missionsreise sogar nur in diesem Raum. Der Paulus sagt, nein, ich bin noch viel weiter gewesen, ich bin auch in Illyrien gewesen. Offensichtlich hat uns die Bibel noch längst nicht alles übermittelt, was der Paulus gemacht hat. Der Paulus hat Gemeinden gegründet an Orten, wo der Lukas in der Apostelgeschichte nicht wirklich festgehalten hat. Der Paulus war in viel mehr Bereichen unterwegs gewesen. Und er betont nachher in den Versen 20 und 21, meine Aufgabe war es immer, dort hinzugehen, wo Gott noch nicht verkündet worden ist. Das Evangelium noch nicht verkündet worden ist. Heisst nicht, dass dort noch keine Gläubige hatte. An einem Ort, wo er kommt, sind zum Beispiel Priscilla und, wie heisst ihr Mann? Aquila, genau. An einem anderen Ort ist der Apollos. Also durchaus schon Gläubige gehabt. Aber wenn an einem Ort schon Leute waren, die eine tragfähige Gemeinde bauen konnten, dann war das nicht der Ort, wo er angegangen ist. Darum ist er noch nicht auf Rom gegangen. Weil dort gibt es ja schon eine lebendige Gemeinde. Also er hat das spannend für Missionswissenschaftler und für Gemeindebauer, so von seiner Missionsstrategie her, er hat sich in diesen Orten hat er so die grossen Zentren ausgesucht, wo er an ist, und dort hat er Gemeinde gegründet. Tragfähige Gemeinden. Und die hat nach einem Evangelium dort weiter rausgetragen. Also der Paulus, glaube ich, wäre nicht auf Altstädten gekommen, Gemeinde gründen. Der wäre auf Zürich gegangen, auf Bern, vielleicht auf St. Gallen, aber nachher von St. Gallen her wäre das Rheintal erreicht worden und der Paulus, der wäre weitergezogen. Und jetzt sagt er, ich bin fertig. Ich habe erreicht, was ich will. Es gibt keinen Bereich mehr, wo ich weiter tätig sein kann. Und er lässt durchblicken, mein nächstes Missionsfeld, das wird da hinten sein. Spanien. Und zum auf Spanien gehen, komme ich endlich zu Rom vorbei. Nicht einfach nur zum Gehäu sagen, weil Rom ist, soll seine Ausgangsbasis werden für seine Missionsreise nach Spanien. Das ist eigentlich der Grund, warum der Paulus den Römer geschrieben hat. Er wollte sich darauf vorbereiten, dass er vorbeikommt, weil er hat einen Auftrag, der weitergeht auf Spanien. Und sie sollen ihn doch, wenn möglich, bitte unterstützen. Was ich jetzt sehr spannend finde da drin, der Paulus, als er den Brief schreibt auf seiner dritten Missionsreise, ist er mit grosser Wahrscheinlichkeit da in Korinth. Er macht sich nachher auf den Rückweg, alles da zurück bis auf Jerusalem. Und wer die Apostelgeschichte ein bisschen kennt, der weiß, dass, als er in Jerusalem ankommt, dass die Juden gegen ihn aufstehen. Sie planen den Anschlag. Er wird schlussendlich verhaftet oder er lässt sich in Gewahrsam nehmen. Und was passiert? Er beruft sich auf den Kaiser und das heisst, er wird nach Rom eskortiert. Wenn man die Apostelgeschichte liest, hat man das Gefühl, ja super, und Paulus, seine Pläne werden durcheinander gebracht. Der hat doch sicher noch eine vierte Missionsreise machen oder vielleicht mal ein Zeit in Jerusalem bleiben. Nein, Paulus, sein Plan ist schon, als er in Korinth war, als nächstes komme ich auf Rom. Er wollte aber zuerst die Kollektensammlung, die er da unterwegs hat, mitnehmen, auf Jerusalem bringen. Und nachher auf Rom gehen. Und wie geht er auf Rom? Mit kaiserlicher Eskorte. Also ich finde es fantastisch, wie da alles irgendwo zusammenwirkt und dem Paulus eigentlich gar kein Strich durch die Rechnung gemacht wird. Sondern Gott schenkt dem Plan Gelingen. Das einfach als kleinen Exkurs, wie da manchmal Sachen plötzlich in einem anderen Licht erscheinen, wenn man das mal von einem Brief her und nicht von der Apostelgeschichte her anschaut. Soweit mal einfach zum Verständnis vom Bibeltext, und wenn ich eure Gesichter anschaue, ist es etwa so, wie ich mir vorgestellt habe, das hat euch jetzt noch nicht wirklich mitgerissen. Ich hoffe, das darf jetzt im nächsten Teil passieren. Wir haben zuerst über Selbstständigkeit der Gemeinde geredet. Wir haben über die Berufung von Paulus geredet, und ich würde jetzt mit euch gerne über die Frage nachdenken, warum schmiedet der Paulus überhaupt solche Pläne? Ich meine, klar, es ist der Paulus, logisch, der muss, der kann nicht anders. Das ist in unserem Denken drin. Aber lassen wir die Frage mal zu, warum? Der Paulus hat so viel erreicht in dieser Region. Er hat so viele Gemeinden gegründet, mehr als uns bekannt ist. Der Paulus ist zu dem Zeitpunkt ziemlich sicher 50, vielleicht sogar schon 55 gewesen. Es ist nochmal etwa 5 Jahre gegangen, bis er nachher wirklich in Rom angekommen ist durch die Gefangenschaft und die Aufenthalte an verschiedenen Orten. Warum tut sich der Paulus das an? Warum nimmt er die Strapazen auf sich? Er hätte ja können sagen, ich komme von Troas, von Tarsus. Paulus von Tarsus, genau, das wäre da oben. Ich suche mir in meiner Heimat ein schönes Häuschen am Meer. Vielleicht nur eine Frau. Es gibt auch Leute, die erst mit 50, 55 heiraten. Und ich geniesse jetzt meine Pension. Warum will er nochmal sich das antun, was er jetzt seit Jahren erlebt, und auf Spanien gehen? Dort muss er Latinisch können. Kann er überhaupt Latinisch? Oder ist vielleicht darum gerade Rom eine gäbige Ausgangsbasis, weil sie natürlich eine latinische Sprache haben, wo er das Ganze erlernen kann. Warum ist der Paulus bereit, sich so zu investieren und hinzugeben? Und dass wir uns vielleicht ein bisschen besser vorstellen können, was das bedeutet hat, wenn der Paulus Missionsarbeit geleistet hat, möchte ich euch einen Abschnitt vorlesen aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 11, wo der Paulus, er sagt dort, er redet als, das Wort kommt mir gerade nicht in den Sinn, er redet mal nicht, wie er sonst argumentieren würde. Er redet jetzt mal gleich wie die falschen Apostel, die so viel von Leistung halten. Und er zeigt den Korinther mal auf, was er denn alles auf sich genommen hat, was er sich hingegeben hat, um das Evangelium zu verkünden. Sie sind Diener von Christus, die falschen Apostel. Ich bin wahnwitzig genug zu behaupten, ich noch viel mehr. Ich nahm weit mehr Mühen auf mich als sie, war weit öfter im Gefängnis, wurde ungleich häufiger ausgepeitscht, war wieder und wieder vom Tod bedroht. Von den Juden habe ich 5-mal die 40 Hiebe, weniger einen bekommen. 3-mal wurde ich mit der Rute geschlagen, 1-mal wurde ich gesteinigt, 3-mal habe ich einen Schiffbruch erlebt und 1-mal trieb ich einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf dem offenen Meer. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen und war dabei ständig Gefahren ausgesetzt. Gefahren durch reißende Flüsse, Gefahren durch Wegelagerer, Gefahren durch Menschen aus meinem eigenen Volk. Gefahren durch Menschen aus anderen Völkern, Gefahren in den Städten, Gefahren in der Wüste, Gefahren auf hoher See, Gefahren durch Leute, die sich als meine Geschwister ausgaben. Ich nahm Mühen und Anstrengungen auf mich, musste oft ohne Schlaf auskommen, litt Hunger und Durst, war häufig zum Fasten gezwungen, ertrug bittere Kälte und hatte nichts anzuziehen. Und als wäre das alles nicht genug, ist da auch noch der Druck, der täglich auf mir lastet. Die Sorge um alle Gemeinden. So hat Paulus seinen Alltag ausgesehen. Nicht täglich, aber es hat dazugehört zu seinem Missionsdienst. Und er war bereit, das zu leisten. Warum ist er dazu weiterhin bereit? Warum sucht er das geradezu? Und ich glaube, die Antwort heisst Berufung und Hingabe. Das ist das, was ich aus diesem Text da so rausnehmen, Kapitel 15, ab Vers 14. Der Paulus definiert sich unglaublich stark über seine Berufung. Das ist sein Platz, wo ihm Gott zugewiesen hat. Der gehört daran. Er hat die Leidenschaft und das lebt er hingebungsvoll. Am Leben von Paulus, glaube ich, erkennen wir ein Stück weit, wie wichtig es ist, dass ein Mensch eine Berufung hat. Das bewirkt etwas in uns. Das setzt Kraft frei, das setzt Energie frei, das setzt Hingabe frei. Menschen sind parat, fast unmöglich zu leisten, sich anzugeben. Und es ist nicht gleich, weil sie zu wenig geschlafen haben, weil sie aufs Mittag verzichten müssen. Weil es ist ihre Leidenschaft, es ist ihre Berufung. Und ich glaube, das ist mit der Grund, warum vorher so viele aufgestreckt haben, wo ich gefragt habe, ob ihr euch auch schon nach eurem Platz, nach eurer Berufung gefragt habt. Der Mensch sehnt sich zu wissen, wo das erbraucht wird, was für einen Platz das Gott für ihn vorbereitet hat. Das gibt uns Vision, das gibt uns Antrieb. Jetzt, wenn wir von Berufung reden im christlichen Kontext, dann meinen wir oft Pastoren und Missionare. Die haben eine Berufung. Aber so der normale Christ, der am Sonntagmorgen einfach nur in der Reihe hockt, hat auch eine Berufung. Er sehnt sich vielleicht danach, aber Berufung haben doch nur Pastoren und Missionare. Und ich glaube, das ist schon mal falsch. Ich glaube, jeder von uns hat eine Berufung. Jeder von uns hat einen Platz in dieser Welt. Und das wird uns Antrieb geben, das wird uns Freude geben. Aber ich glaube, wir sind oft viel zu schnell dabei, nach unserer speziellen Berufung zu fragen. Und Paulus, seine spezifische, spezielle Berufung war Heidenapostel. Meine spezifische Berufung ist, Pastor dürfen zu sein. Aber es geht letztendlich gar nicht darum. Respektive, wenn wir nur nach dieser spezifischen Berufung fragen, wo ist mein Platz, dann werden wir sehr viel Frust erleben. Wir werden oft blockiert sein. Oder ihr erlebt es zumindest so. Viele Christen lassen sich von dieser Frage blockieren. Gott, ich weiss nicht, wo mein Platz ist. Ich kann gar nicht richtig dienen. Wo ist denn mein Platz? Wo ist meine Berufung? Ich glaube, wir übersehen oft, dass unsere Berufung viel mehr ist als nur der spezifische Anteil. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir den spezifischen Teil sehen und erkennen. Aber ich glaube, unsere Berufung ist viel mehr. Wir haben im letzten Jahr, wo wir über den Römerbrief nachgedacht haben, sehr viele Punkte miteinander angeschaut und dürfen entdecken. Und falls du das nicht mehr in Erinnerung hast oder dir nicht mehr bewusst bist, dann ist der Moment gut zuzuhören, was ist eigentlich unsere Berufung? Wir haben gesehen miteinander, dass wir ganz grundsätzlich in eine neue Identität gerufen sind. Gott will unser Leben ganz grundsätzlich umkrempeln. Und ich glaube, das ist die grundlegende Berufung von jedem Christ. Wie äußert sich das? Die Berufung ist, dass wir gerechtfertigt werden. Rechtfertigung, das ist ein sehr theologischer Begriff, aber es ist der Gamechanger in unserem Leben. Dass wir freigesprochen sind und als Gerechte, als Heilige gelten. Wir sind berufen zu einer Identität, die Frieden mit Gott hat. Habe ich gar nicht explizit aufgeführt. He? Wo Frieden mit Gott hat, es ist eine Identität, die uns in eine Freiheit hineinführt. Eine Freiheit von der Sünde, eine Freiheit vom Gesetz, eine Freiheit von unserem alten Leib, von unserem Fleisch. Es ist eine Freiheit für Jesus. Es ist eine Identität, die wir unter dem Begriff Kind Gottes zusammenfassen können. Wir sind berufen, Kind Gottes zu sein. Wir sind berufen, in einer Freiheit zu leben. Wir sind berufen, die neue Identität zu leben. Wir sind in eine Beziehung mit Gott hineingeführt worden. Und ich glaube, das ist die grundlegende Berufung, die wir Christen oft nicht verstanden haben. Wir kommen nachher noch darauf zurück, warum. Ein weiterer Punkt daraus raus ist nachher, als Christ, als Kind Gottes, bist du gerufen in die Nachfolge hinein. Du bist gerufen, gemäss deinem Stand zu leben. Und das ist das, was der Paulus in dem Kapitel 12 macht, wo er sagt, als Kind Gottes, gib dich ganz an. Deine Hingabe hängt nicht von deiner spezifischen Berufung ab, sondern die hängt an deiner grundsätzlichen Berufung, als Kind Gottes, zur Freiheit berufen. Und wie die Hingabe aussieht, haben wir in den letzten paar Predigten zum Römerbrief miteinander vertieft, Kapitel 12 bis 15. Wo soll die Berufung gelebt werden? An deinem Platz? Ich habe das so fantastisch gefunden, die Predigt von Jan-Erik. Wo soll man mit unserer Gabe dienen? An deinem Platz? Wo ist der Platz? Du bist eingestellt in eine Familie, in einen Freundeskreis, in eine Nachbarschaft, an einen Arbeitsplatz. Es kommt nicht wirklich darauf an, ob du Müllmann, Müllfrau, Doktor, arbeitslos oder was sonst auch immer bist. Es geht darum, an dem Platz, wo du mal per se bist, dass du dort dienst. Und das ist die Frage vom Was auch schon geklärt. Was sollst du tun? Dienen mit deiner Gabe. Jeder von uns ist beschenkt. Und vielleicht gehen jetzt da und dort so Lämpchen an, ja, aber ich weiss gar nicht, was meine Gabe ist. Das ist eine wichtige Frage, die geklärt werden muss, unbedingt. Aber grundsätzlich können wir mal festhalten, jeder von uns hat eine Gabe, hat Gaben und Hingabe bedeutet, an dem Platz, wo du bist, in dem Setting, wo du bist, mit deinen Gaben zu dienen. Und wie soll man dienen? Und das ist der grösste Teil von Kapitel 12 bis 15, in Nächstenliebe. Verschiedene Situationen sind betrachtet worden und es ist immer wieder herausgedrungen, es geht darum, in Nächstenliebe. Der Fokus, wie wir miteinander umgehen, wie wir die Hingabe leben, ist in Nächstenliebe. Also das ist, wenn man das so schnell will und kann zusammenfassen, das ist deine Berufung als Christ. Das ist die Berufung, die für jeden gilt, der sagt, ich bin ein Kind Gottes. Wenn du den Jesus Christus als deinen Messias erkannt hast. Wir können es auch zusammenfassen mit dem Vers aus Epheser 4, Vers 1. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr Berufung seid. Das ist das Gesamtkonstrukt Berufung als Christ. Eine neue Identität und damit automatisch verknüpft die Hingabe, Nachfolge, die daraus herauskommt. Es ist eine Berufung, die für den Petrus gegolten hat, für den Paulus, für die ersten Christen, für die Kirchenväter, Augustinus, Hieronymus und wie sie geheissen haben, und die heute genauso gilt, für jeden von uns. Und natürlich ist klar, dass da nachher eine Frage aufkommt, aber bin ich denn so ganz am richtigen Platz? Und ich glaube, es ist eine wichtige Frage, dass die auch beantwortet wird. Aber ich glaube, sie darf uns nicht blockieren. Die grundsätzliche Berufung können wir in jedem Setting leben. Auch in einem Job oder in einem Bereich, wo uns bis da aufstinkt. Und wo wir uns danach sehnen, dass Gott uns an einen anderen Ort führt. Und die Frage hat Platz. Gott, wo willst du, dass ich mich einbringe? Es soll uns aber nicht daran hindern, unsere Berufung zu leben, dort, wo wir sind. So wie es der Paulus auch gemacht hat. Dort, wo er war, hat er sich eingebracht. Es kann sein, dass Gott uns da und dort in etwas Neues hineinführen will. Etwas verändern. Das wird aber nie etwas an dieser grundsätzlichen Berufung ändern, die uns Gott hineingestellt hat. Wir können sagen, ich bin zwar nicht Apostel wie der Paulus und trotzdem gebe ich mich mit der gleichen Leidenschaft an, weil ich Kind Gottes bin. Und das führt dazu, dass ich dir nachfolgen will, mit allem, was ich habe. Wie habe ich das selber erlebt? Im zweiten Lehrjahr, ich war Hochbauzeichner, habe ich gemerkt, das ist nicht der Platz, wo ich will und kann dienen. Dort hat angefangen, die Frage aufgekommen, 17, 18 umeinander, was ist denn eigentlich mein Platz? Wo will Gott mich brauchen in meinem Leben? Ich habe das nicht so strategisch angegangen, wie ich das heute ausdrücken kann, aber ich bin froh, dass ich Leute zur Seite hatte, die mir immer wieder Tipps und Ratschläge gegeben haben. Wo rückblickend zusammengefasst werden kann unter dem Begriff, lebt deine Berufung als Kind Gottes. Wie hat das ausgesehen? Ich habe meine Lehre abgeschlossen. Gott hat mir nicht etwas aufgezeigt, bricht deine Lehre ab und fange etwas Neues an. Ich habe bis am Schluss von meiner Lehre die Frage gehabt und bin herausgefordert, einfach da drin zu bleiben und meine Berufung zu leben. Die allgemeine Berufung. Ich habe Leute gehabt, die mich angefangen haben zu fördern in der Gemeinde. Ich habe meine Gaben dürfen entdecken und in die Gemeinde hineinbringen. Ich habe als 18-Jähriger dürfen regelmässig Moderationen machen von Gottesdiensten. Himmelschreiend schrecklich, meiner Meinung nach. Aber ich bin gefördert worden. Ich durfte lernen, meine Gaben einbringen. Und ich durfte Optionen prüfen. Da stupfen, da Türen auf. Das ist ja auch nicht falsch. Spüren, leitet Gott einen in diese Richtung. Ich habe Infoabend vor der Polizeischule gebraucht. Ich habe das Formular ausgefüllt, einfach nie abgeschickt. Ich habe mir überlegt, Rettungssanitäter, dieses und jenes. Und von dem Zeitpunkt weg, wo ich mir die Frage gestellt habe, wodurch geht es, ist es 4 Jahre gegangen, bis mir Gott ganz klar gesagt hat, du gehst an die Bibelschule. Und dann habe ich mal gewusst, wo ich das nächste Jahr, vielleicht die nächsten 3 Jahre werde sein. Aber die Frage, wo das angeht, letztendlich, war immer noch nicht klar. Das waren nochmal 6 weitere Jahre, ich war bereits 3 Jahre lang Jugendpastor, wo ich erkennen durfte, ich bin als Pastor am richtigen Platz. Ich wollte eigentlich wieder aufhören. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Warum erzähle ich das alles so? Das ist jetzt 9 Jahre her, dass ich die Berufung zum Pastor erleben durfte und ich stehe heute an einem ähnlichen Punkt. Ich hinterfrage nicht das Pastorsein, aber seit einem halben Jahr ist die grosse Frage da, was ist denn genau mein Platz als Pastor? Wo genau soll ich mich investieren und wo nicht? Es geht mir darum aufzuzeigen, mir fällt in Gesprächen oft auf, dass Christen das Gefühl haben, ja als Pastor, als Missionar weiss man einfach, wo das durchgeht. Ihr habt es so einfach, ihr habt einfach eure Berufung, aber wir normale Gemeindeglieder, und ich will hier irgendwo aufzeigen, wir hocken alle in einem ähnlichen Boot. Die Frage, das ist normal, dass die immer wieder aufkommt. Und wir tun gut daran, zu fragen, wo das durchgehen soll. Aber wir tun auch gut daran, uns nicht blockieren zu lassen, sondern unsere grundsätzliche Berufung zu leben. Vielleicht erinnerst du dich noch an die Pyramide da. Ich glaube, die Pyramide. Kann man sonst die Store hier oben ein bisschen runterlassen? Einige von euch blenden es ganz mühsam. Kannst du das an die Hand nehmen, Jonas? Merci vielmals. Wir fragen uns oft in unserer Gesellschaft, wie soll ich mich verhalten? Das ist die oberste Stufe dieser Pyramide. Und die Frage, was ist meine spezifische Berufung, was soll ich tun, die spielt sich genau da oben ab. Und ich glaube, darum ist es nicht zielführend, wenn wir uns ja sehr auf diese Frage verkopfen. Berufung ist etwas, das viel, viel tiefer geht. Berufung, wie wir sie oft verstehen, spielt sich auf dem obersten Level ab. Unsere Berufung, wie Gott es versteht, spielt sich auf dem untersten Level ab, auf unserer Identität. Und darum hat der Paulus so lange gebraucht, um zu erklären, um was es geht im Glauben. Wer wir sind, wer wir geworden sind durch Jesus. Da ist eine neue Identität da. Deine Berufung ist, jemand anders zu sein, als du vorher gewesen bist. Und zwar ein Kind Gottes. Und aus dieser ganz neuen Identität heraus werden wir herausgefordert, uns anzugeben. Und das gipfelt nachher darin, dass letztendlich auch unser Verhalten sich wird verändern. Unser Verhalten, die Hingabe wird genährt aus unserer Berufung heraus, aus unserer grundsätzlichen Berufung. Unsere Gesellschaft bewegt sich sehr stark auf dem obersten Level. Wir beurteilen Leute an, was sie tun und was sie nicht tun. Die grossen Vorbilder, die du hast im Glauben, warum sind das deine Vorbilder? Ich behaupte zu grossen Teilen wegen dem, was sie da haben. Das ist das, was wir sehen. Der Paulus, warum ist er so bekannt? Warum ist er so ein Vorbild für viele, so ein grosser Apostel? Weil er so viel geleistet hat. Und das beeindruckt uns. Und wir wollen uns auch auf dieser Verhaltensebene oben bewegen. Aber der Paulus macht klar mit dem Römerbrief, es geht nicht um die Verhaltensebene. Das ist nur eine Folge davon, von meiner Berufung, die auf meiner Identität gründet. Warum ist der Paulus so ein guter Apostel gewesen? Ich glaube, er hat grundlegend verstanden, was Gott ihn oder wozu Gott ihn berufen hat. Und das führt uns zu der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 9. Der Paulus wird berufen. Sein ganzes Lebensfundament kommt ins Wackeln und es verändert sich. Und der Paulus verschwindet von der Bildfläche. Kapitel 10 lesen wir nichts von Paulus. Kapitel 11 lesen wir kurz von Paulus. Kapitel 12 sehen wir, wie er zu einem Gemeindepraktikum in Antiochia berufen wird. Barnabas holt ihn in Tarsus. Und nachher kommt Kapitel 13, wo der Paulus und der Barnabas auf die erste Missionsreise rausgeschickt werden. Und da komme ich zu dieser Frage vom Anfang zurück. Was denkt ihr, wie lange ist das gegangen von dieser Berufung von Paulus bis zur ersten Missionsreise? Wollt jemand einen mutigen Tipp abgeben? Wer nicht? 10 Jahre? 14? 8? 9? Sind ihr jetzt einfach so hoch, weil ihr spürt, dass eine hohe Zahl müsste sein, oder habt ihr das schon mal gehört? Weil es ist so, wir wissen es nicht ganz genau, ich habe verschiedene Paulus-Chronologien angeschaut. Es ist irgendwo zwischen 10 und 14 Jahren. 10 und 14 Jahre, wo der Paulus von der Bildfläche verschwunden ist. Es ist eigentlich erstaunlich, und das sind drei Kapitel in der Apostelgeschichte. Biblische Zeiträume sind oft so verkürzt. Paulus ist 14 Jahre, wenn wir vom längeren Zeitraum ausgehen, weg vom Fenster gewesen. Nicht weg vom Fenster abtaucht, sondern das war eine reife Zeit gewesen. Das war eine Zeit gewesen, wo Gott ihm seine Berufung bewusst gemacht hat, wo der Paulus gelernt hat, was bedeutet jetzt die neue Identität. Und er hat angefangen in dieser Identität zu leben, hat sich angegeben und dann kommt einer, und sagt Paulus, komm mit auf Antiochia. Ich glaube, du wirst für den Gemeindedienst taugen. Das ist fast ein bisschen, sehr untertrieben, wenn man weiss, was der Paulus nachher geleistet hat. Und so kommt er auf Antiochia, vielleicht so als Kandidat wie der Jonas, ich weiß es nicht, kommt er in die Gemeinde rein. Und erst, als er ein Jahr lang in Antiochia war, redet der Heilige Geist zu der Leitung dieser Gemeinde und sagt, der Paulus und der Barnabas schicken die auf eine Missionsreise. Kapitel 13. Und von dort weg geht es in der Apostelgeschichte um den Paulus und seine Missionsreise. Und wir entdecken das, die spezielle Berufung von Paulus, die er gelebt hat. für das, was er heute bekannt ist. Aber das ist nicht, Paulus war nicht immer der Heidenapostel gewesen. Er hat als Christ gelebt in dieser allgemeinen Berufung und hat immer mehr entdecken, wo geht es eigentlich durch. Mir ist wichtig, das irgendwo in ein Verhältnis zu setzen. Wenn der Paulus im Kapitel 15 so schwärmt davon und zeigt, was ist meine Mission und für das lebe ich, das ist mein Auftrag, ist meine Berufung. Berufung ist viel weiter, hat uns der Römerbrief gezeigt. Der Paulus ist nicht von Beginn weg in diesem spezifischen Auftrag gelaufen. Er hat Zeit gehabt. Gott hat ihm Zeit gegeben. Und so ist es bei uns genauso. Wir haben entdeckt, der Paulus hat eine sehr spezifische und klare Berufung gehabt. Und ich glaube auch wir haben so spezifische, klare Berufungen. Aber viel wichtiger ist, dass wir eine grundsätzliche Berufung haben. Eine Berufung, die ich jetzt mal in diesen Worten zusammengefasst habe, wie sie uns aus dem Römerbrief entgegenkommt. Kind Gottes sein. Beziehung mit Gott leben. Die Freiheit entdecken, die in dich hineingelegt worden ist. Die Rechtfertigung geniessen, die Gott dir geschenkt hat. Und bewusst werden, aus dieser Identität heraus darf meine Hingabe erfolgen. Wo ich mein ganzes Leben, jede Faser von meinem Leben angebe, so wie es der Paulus gemacht hat, aber doch auf meine eigene, spezifische Art, wo Gott mir und dir wird aufzeigen, garantiert. Und ich würde gerne abschließen an dieser Stelle mit einem Gebet für uns alle. Ihr dürft, wenn ihr möchtet, gerne dazu aufstehen, wo ich Gott bitte für unsere spezifischen Berufungen. Für all die Fragen, die ich von Leuten von euch weiss, dass die Fragen da sind. Aber auch, dass wir entdecken, wie können wir die allgemeine Berufung leben. In dem Setting, wo wir sind, aktuell, wo wir leben. Weil ich glaube, das ist das, was Gott möchte, dass wir entdecken, die Berufung, die wir haben und wie wir sie leben können. Und dann wird er uns auch Schritt für Schritt weiterführen. Ich bete und dann schließen wir ab mit einer Zeit von der Stille, wo wir die Gedanken bewegen können. Und es wäre auch der Moment, wo wir dann führen dürfen, die Zeugniszeit, die Marc erzählt hat, wenn er sagt, ich würde auch gerne noch einen Gedanken mitgeben. Ich würde erzählen, wie ich das selber erlebe oder wo ich im Moment anstehe oder was Gott dir bewusst gemacht hat in dem Sinne. Oder einfach nur etwas, was er erlebt hat mit Gott, wo er ihm die Ehre geben dafür, weil er euch das so begeistert hat und es uns auch soll dürfen begeistern. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns gerufen hast, dass du uns rausgerufen hast aus der Welt raus und dass das unsere Berufung ist, Kind Gottes dürfen zu sein. Und du siehst, wie oft dass wir das einfach vergessen oder so geringschätzen. Wir suchen nach dieser Berufung, was wir dürfen tun. Dabei ging es darum, dass wir zuerst einmal verstehen, zu was hast du uns eigentlich berufen? Was ist unsere Identität? Und wir haben uns so viel mit dem auseinandergesetzt, in dem Römerbrief. Und wir bitten dich, dass du uns das tief in die Herzen schreibst, immer wieder aufs Neue, dass wir verstehen, unsere Berufung ist einfach mal sein, Kind Gottes sein. Und dass wir daraus aussehen, uns dürfen angeben, mit einer Leidenschaft für dich, weil du uns möchtest brauchen, an dem Platz, wo wir sind. Gib uns da innen immer wieder die Kraft, die Weisheit, den Blick dafür. Was ist denn das, was wir tun können? An unserem Arbeitsplatz, unserer Familie, unserer Nachbarschaft. Das sind Fragen, die uns so umtreiben können. Gib uns da Weisheit. Und du weißt, wo Leute unter uns sind, die irgendwo die Unzufriedenheit haben oder die Not, weil der Platz, wo sie sind, einfach wirklich irgendwo bescheiden ist und so viel Kraft kostet und so eine Mühsal ist. Und da bitten wir dich darum, dass du Klarheit ist, was ist denn die spezifische Berufung in diesem Leben? Wo willst du dort wirken? Wo darf man sich anentwickeln? Du bist ein Gott, der redet, aber manchmal lässt er auch Zeit, wie wir beim Paulus gesehen haben. Gib uns die Geduld, die Zeit auszuhalten und unsere Berufung dürfen zu schärfen, einfach Kind Gottes zu sein. Amen.